Jemand hat im Vorfeld dieses Gottesdienstes mir gesagt, warum feiern wir das eigentlich zusammen? Ich glaube weniger, dass die Person dachte, dass das nicht zusammenpasst, weil ich denke, das passt sehr gut zusammen. Da komme ich gleich noch drauf. Aber vielleicht war der Gedanke mehr, das sind doch so zwei so wichtige Feste, die sollte man doch jeder für sich feiern. Und das hat ja auch was für sich, aber ich glaube, es ist gut, dass wir es heute mal zusammengelegt haben. Und in meiner Predigt gleich werde ich da auch noch etwas näher eingehen. Wir wollen nämlich zum einen natürlich Gott für all die vielen materiellen Gaben danken, die Erntegaben, die wir hier vorne aufdekoriert sehen. Und einen ganz herzlichen Dank an dieser Stelle auch für die Damen, die das vorbereitet haben und für jeden, der auch diese Gaben mitgebracht hat. Ganz herzlichen Dank an jeden von euch. Aber darüber hinaus wollen wir nicht vergessen, dass wir Gott noch für eine andere Ernte zu danken haben. Und das sind zum Teil auch ihr und viele andere hier in diesem Raum. Wir danken Gott nämlich heute ganz bewusst auch für eine geistliche Ernte. Menschen, die eine persönliche Beziehung zu Jesus erfahren haben. Auf eine ganz besondere Art und Weise. Menschen, die ihn gefunden und durch ihn und das, was er am Kreuz getan hat, Rettung sowie Vergebung ihrer Schuld erfahren haben. Ihr habt das bekannt, schon im Vorfeld, auch vor der Gemeinde und heute durch die Taufe zum Ausdruck gebracht. Und genau darauf, auf diese geistliche Ernte, möchte ich heute den Fokus legen. Das erste Bild ist schon eingeblendet und wer sich in der Bibel ein wenig auskennt, hat auch gleich schon die Geschichte dazu im Kopf. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne aufschlagen, Johannes 4, und ich lese die Verse 31 bis 42. Währenddessen drängten ihn die Jünger, Rabbi, iss doch etwas. Aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Verwundert fragten sich die Jünger untereinander, hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus erwiderte, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Sagt ihr nicht, es dauert noch 4 Monate, dann beginnt die Ernte? Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Ja, die Ernte wird schon jetzt eingebracht und der erntet, erhält seinen Lohn. Er sammelt Frucht für das ewige Leben. So freuen sich beide zugleich, der sät und der erntet. Das Sprichwort sagt, einer sät und ein anderer erntet. Das trifft hier zu. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr vorher nicht gearbeitet habt. Andere haben darauf gearbeitet und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihnen bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Wort hin glaubten sie. Die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihnen zu bleiben. Er blieb 2 Tage dort und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Soweit Gottes Wort. Wir werden uns in diesem Text mit 3 Gedankenanstößen beschäftigen, mit einer stärkenden Speise, einer besonderen Ernte und einer einzigartigen Beziehung. Beginnen wir mit der stärkenden Speise. Nun, Jesus befindet sich in der Nähe der samaritanischen Ortschaft Sychar und hat gerade eine sehr intensive Begegnung mit einer Frau aus diesem Ort hinter sich. Die Jünger waren währenddessen losgezogen in den Ort, um etwas zu essen zu besorgen. Jesus haben sie müde an diesem Brunnen dort draußen vor dem Ort zurückgelassen. Mittlerweile waren die Jünger zurückgekehrt, hatten etwas eingekauft zu essen. Und während diese Frau nun in den Ort zurückkehrte, forderten die Jünger ihn auf, etwas zu essen. Aber was antwortet Jesus, der doch müde und auch hungrig gewesen sein muss? Ich bin bereits satt. Nicht ganz so platt hat er es formuliert, aber er macht ihnen deutlich, ich habe mich bereits gestärkt. Und die Jünger fragen, ja, womit denn? Hat ihm jemand anders etwas zu essen gebracht? Wir haben gar keinen anderen gesehen. Und dann sagt er, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Und immer noch denken die Jünger, jemand anders muss ihn irgendwie versorgt haben. Sie haben noch nicht seine Bedeutung oder die Bedeutung dieser Worte verstanden. Und so erklärt Jesus ihnen das, was er meint. Er sagt, meine Speise, das, was mich stärkt, das, was mir Kraft gibt, ist den Willen des Vaters im Himmel zu tun und sein Werk zu vollenden. Nämlich dazu bin ich in die Welt gekommen. Dazu hat der Vater mich gesandt. Und hier müssen wir vielleicht kurz auf den Kontext zurückschauen. Jesus, der Sohn Gottes, vom Vater gesandt in eine Welt, die verloren ist. In einer Welt, wo Menschen durch die Schuld von Gott getrennt sind. Und er ist, das beschreibt er an einer anderen Stelle in Lukas 19, Vers 10, wo er sagt, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war sein eigentlicher Auftrag, relativ kurz beschrieben. Und so kam er auch an diesen Ort. Und an diesen Ort hatte ihn der Vater ganz bewusst geführt. Wir müssen wissen, die Juden, heute haben wir ja ein paar Israel-Experten hier, Israel war auch zur damaligen Zeit eben unterteilt in verschiedene Landschaften. Und die frommen Juden, die machten um Samaria, das unterhalb von Galiläa lag, einen Riesenbogen. Sie versuchten auf jeden erdenklichen Weg, und es gab Wege, allerdings die beschwerlich waren, Samaria zu umgehen, wenn sie von dem Süden des Landes nach Galiläa wollten, beziehungsweise von Galiläa wieder zurück Richtung hier Jerusalem. Als frommer Jude war es eigentlich auch für Jesus ein Unding. Der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist auch nicht dein Mann. Diese Frau war stadtbekannt in diesem Ort. Deshalb ging sie auch in der Mittagszeit, in der größten Hitze, hinaus zu diesem Brunnen, um Wasser zu holen. Und genau dort sah sie diesen jüdischen Mann sitzen, der sie dann um Wasser bittet und in ein Gespräch verwickelt über lebendiges Wasser. Nicht solches hier, sondern ein Wasser, das den Durst, die Sehnsucht ihres Herzens nach Annahme, nach Liebe, nach Wertschätzung erfüllte. Er bot ihr in ihrer geistlichen Not dieses lebendige Wasser an und er offenbarte sich ihr als der Messias. Ja, auch von dem Messias hatte das Mischvolk der Samariter auch gehört. Sie beteten durchaus auch den Gott Israels an, aber eben auch andere Gottheiten. Aber vor allen Dingen, die Frau merkte, hier ist jemand, der mich durch und durch kennt. Hier ist jemand, der die verborgensten Sehnsüchte meines Herzens sieht und mich nicht verurteilt. Der Auftrag des Vaters zu erfüllen und dem Verlorenen nachzugehen, genau das war die Speise, die ihn Kraft gab, die ihn stärkte auf seinem Weg ans Kreuz und die ihm in dem Augenblick wichtiger waren als alle materiellen Nahrungsmittel. Das bedeutete ja nicht, dass Jesus Asket war. Natürlich hat er auch gegessen und getrunken. Da lesen wir viele Geschichten. Das wurde ihm ja auch von den Pharisäern zum Teil zum Vorwurf gemacht. Ein Fresser und ein Säufer, weil er sich mit Leuten abgab, mit Zöllnern und Sündern und mit ihnen zusammen Gemeinschaft hatte beim Essen. Also er war nicht Asket, aber hier in dieser Situation wollte er seinen Jüngern eine geistliche Lektion geben und deutlich machen, es gibt noch mehr als das, was ihr da gerade in euren Einkaufstüten aus der Stadt herausgebracht habt. Und stärkende Speise, und jetzt wende ich mich mal an euch sieben, stärkende Speise benötigen wir ja auch. Natürlich die Dinge, die wir hier sehen, Brot, Obst, Gemüse, Fleisch, wer eben nicht Vegetarier ist. Aber auch das Wort hat Jesus selber ja benutzt in der Zeit seiner Versuchung in der Wüste, wo er sagt, der Mensch lebt eben nicht vom Brot, von diesen materiellen Erntegaben allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Aus diesem Wort. Das, was euch in eurem Leben Kraft gibt, Trost gibt, Ermutigung gibt, Weisheit gibt, Orientierung gibt, das, was in euren Konflikt- und Krisensituationen euch nicht aus der Bahn wirft, sondern euch Halt gibt, ist dieses lebendige Wort Gottes. Das ist wichtig für euch, für euer Leben, hier in der Gemeinde und da, wo euch Gott im Alltag hinstellt. Wir dürfen natürlich wie Jesus auch ähnliche Erfahrungen machen, nämlich sein Bote sein. Jesus hat ja auch seine Jünger gesandt, so wie der Vater ihn gesandt hat. Und wir als Menschen, die ihm nachfolgen, und dazu gehört ihr sieben jetzt auch, ihr seid ja auch aufgefordert, jetzt zu gehen und anderen Menschen diese frohe und freimachende Botschaft weiterzugeben. Und vielleicht macht ihr auch diese Erfahrungen, dass menschlich gesehen solche Begegnungen und Gespräche schon ganz schön kräftezehrend sind. Und trotzdem, da wo ihr merkt, hier fällt das, was ich durch mein Bekenntnis weitergebe, durch das, was ich mit Jesus erfahren habe, einem anderen Menschen mitteile, fällt auf fruchtbaren Herzensboden. Und ich merke, da tut sich was in dem Leben des anderen Menschen. Wie viel Ermutigung und Kraft muss euch das dann auch geben? Aber denkt bitte dran, dass ihr vor allem für euer persönliches Leben Gottes lebendig machendes und stärkendes Wort jeden Tag aufs Neue braucht. Gehen wir einen Schritt weiter. Eine besondere Ernte. Das Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern geht ja weiter, bekommt aber einen etwas neuen Schwerpunkt. Es geht plötzlich um Saat und Ernte. Und Jesus sagt, etwas kurz formuliert, Leute, jetzt ist Erntezeit. Er sagt ihnen, ihr habt ein Sprichwort. Noch 4 Monate nach dem Säen kommt die Ernte. Aber was er ihnen deutlich machen will, dass jetzt schon eine Ernte angebrochen ist, die sie gar nicht auf dem Schirm hatten. Und interessanterweise, das ist natürlich jetzt ein bisschen spekulativ gesehen, aber wenn wir die Haltung der frommen männlichen Juden uns mal vergegenwärtigen, sind, glaube ich, diese Jünger, sie waren nun mal mit Jesus jetzt dort, wo sie eigentlich wahrscheinlich nicht sein wollten, aber ich glaube, die haben kein Wort in diesem Ort darüber verschwendet, wo es lebendiges Wasser oder lebendiges Brot gibt. Die werden sich nicht lange aufgehalten haben und die Leute im Ort eingeladen zu haben, kommt nach draußen, Jesus ist da. Die wollten schnell einkaufen und wieder weg und möglichst schnell nach Galiläa. Da fühlten sie sich wohl, da waren sie zu Hause. Und Jesus, Leute, habt ihr es nicht begriffen? Jetzt ist Erntezeit. Was meint er damit? Verweist er vielleicht auf die erntereifen Gersten- und Weizenfelder, für die die Region übrigens berühmt war? Das kann durchaus sein, dass er das als plastisches Bild auch vor Augen hatte und die Jünger darauf aufmerksam machte. Aber er meinte nicht, jetzt holt eure Sicheln und Sensen raus und helft den Leuten hier, die Ernte einzubringen. Nein, er hatte etwas anderes im Blick. Ein englischer Theologe namens Morton berichtet von einer Reise, die er selber in diese Region getätigt hat. Und dort an diesem Brunnen oder in diesem Bereich hat er sich hingesetzt, aufgehalten und er hat etwas erlebt, was diesen Text für ihn lebendig machte. Plötzlich kamen nämlich die Leute aus dem Ort heraus, in einzelnen Gruppen, und alle hatten ganz schlichte, einfache, weiße Gewänder an. Nicht, weil sie getauft wurden, sondern weil das wahrscheinlich die traditionelle Tracht dort war. Und wie unter diesem blauen Himmel sich diese Menschen abhoben, die dort aus dem Ort hinauskamen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Bild war, was Jesus in diesem Augenblick aussah. Und worauf er die Jünger aufmerksam machte. Leute, schaut mal, was jetzt passiert. Und jetzt müssen wir wieder zurückgreifen. Ich habe nämlich erst ab Vers 31 angefangen zu lesen. Da heißt es, währenddessen drängten ihn die Jünger, Rabbi, isst doch etwas. Was bedeutet denn währenddessen? Währenddessen war eine ganze Menge passiert, nämlich die Frau hat ihren Krug einfach stehen gelassen, mit dem sie doch eigentlich in der Mittagshitze Wasser, wichtiges Wasser schöpfen und holen wollte. Das war plötzlich völlig unwichtig geworden. Die Frau, die ging zurück. Ich kann mir vorstellen, die rannte zurück in den Ort. Und was machte sie dort? Die sich eigentlich die Zeit genommen hat, zu einer Zeit hinauszugehen, wo sie mit Sicherheit keinen ihrer Dorfmitbewohner antreffen würde, um wieder schiefen Blicken ausgesetzt zu sein oder irgendwelchen anzüglichen Bemerkungen. Diese Frau klopft jetzt an die Türen, so stelle ich mir das vor, steht nicht im Text drin. Aber irgendwo muss sie die Leute ja erreicht haben und sagt den Leuten, stellt euch vor, ich habe einen Menschen getroffen, der hat mir auf den Kopf zugesagt, was mein Leben ausmacht. Wer ich bin, was ich getan habe, wie ich lebe. Ich denke, es ist der Messias. Und es heißt im Text weiter, dass eine ganze Reihe dieser Menschen, die vorher vielleicht die Straßenseite gewechselt haben, die diese Frau vielleicht keines Blickes gewürdigt haben, vor allem nicht die frommen Männer, die gab es wahrscheinlich in der Gegend auch, dass die zum Glauben an Jesus fanden. Weil diese Frau so beschämt und so gedemütigt, natürlich auch durch ihr eigenes sündhaftes Verhalten, aber plötzlich diese innere Freiheit hatte, mit ihrer offensichtlichen Not so umzugehen und zu sagen, Sowas ist mir noch nie passiert. Wer ist dieser Mann? Und diese Menschen wollen diesen Jesus jetzt kennenlernen und kommen raus. Vielleicht eben mit diesen weißen Kleidern. Und Jesus, ich bin mir ziemlich sicher, hat gerade diese Menschen im Blick, die jetzt über die Felder zu ihm und seinen Jüngern aus der Ortschaft kommen. Hebt eure Augen auf. Die Ernte ist reif. Wisst ihr, so hat es im Grunde genommen bei euch ja auch angefangen. Wir haben euer Bekenntnis schon vorher in den Gottesdiensten gehört. Jede Begegnung mit Jesus war unterschiedlich. Aber bei jedem von euch hat irgendwo eine persönliche Begegnung mit einem Menschen etwas ausgelöst. Zumindest den Auslöser gegeben, dass man sich dieses Wort mal vorgeknöpft hat und die Bibel aufgeschlagen hat. Und plötzlich feststellen musste, Laura, wie du, da spricht ja jemand, der mich kennt. Besser als jeder andere. Wisst ihr, Menschen sind auf Menschen angewiesen, die ihnen von ihrer Christusbegegnung erzählen. Das ist wichtig. Also versteht uns jetzt nicht falsch. Ihr habt das jetzt einmal im Gottesdienst gesagt hier vorne. So, das reicht ja jetzt fürs Leben. Ich habe es einmal erzählt, das ist ja genug. Nein, diese Botschaft, wie ihr Jesus kennengelernt habt, die gilt es immer wieder neu zu erzählen. Anderen Menschen, die sie noch nicht gehört haben. Und sie hinzuweisen auf dieses Buch. Ist ja heute etwas anders. Wir können sie ja schlecht irgendwo hinschicken und sagen, Jesus ist da, geh dahin. Jesus offenbart sich hier in seinem lebendigen und kostbaren Wort. Also wir brauchen gar nicht groß irgendwo hinfahren. Wir brauchen auch nicht nach Israel fahren, ja, um da eine geistliche Erleuchtung zu erleben. Ist zwar eine tolle Empfehlung, würde ich jedem empfehlen, aber nicht so nach dem Motto, da werde ich Jesus kennenlernen oder da muss ich mich taufen lassen. Kann man auch machen. Im Jordan, ich glaube, das Wasser ist ein bisschen sauberer und ich glaube, das Jordanwasser ist nicht heiliger als das, was wir hier haben. Aber darum geht es gar nicht. Jesus kannst du an jedem Ort begegnen, an dem du dich aufhältst. Wenn du sein Wort hast und deinen Mund oder dein Herz hast und mit ihm redest. Und wie schön, wie dankbar bin ich, dass es auch in meinem Leben einen Menschen gab, der mir von seiner Begegnung mit Jesus erzählte und mich neugierig machte, mich suchend machte, mich offen machte. Und ich merkte, diese Person hatte angefangen, durch Gottes Hilfe die ersten Samenkörner in mein Herz zu legen. Und da gingen sie auf. Und dann fing ich an, sein Wort zu lesen. Vieles habe ich nicht verstanden. Also willkommen im Club, wenn es dem einen oder anderen von euch auch so geht, wenn er die Bibel aufschlägt und denkt, verstehe ich nicht. Da gibt es andere Menschen, die dir helfen können. Ich hoffe, du kennst irgendjemanden hier aus der Gemeinde oder wer auch immer, der vielleicht ein Kind Gottes ist, eine lebendige Beziehung zu diesem Jesus hat und der dir in dem einen oder anderen helfen kann, die Bibel dann auch besser zu verstehen. Wir sind alles Lernende, alles Leute unterwegs. Das ist keine Schande, andere da um Hilfe zu fragen. Aber damit beginnt es. Und so feiern wir mit euch heute nicht nur Erntedankfest oder andersrum, nicht nur Tauffest, sondern ein Erntedankfest in Bezug auf die geistliche Ernte. Dass auch ihr eine Frucht seid von dem, was Gott durch Menschen in eure Herzen gesät hat und was dann aufgehen durfte und ihr Jesus persönlich erleben durftet. Ja, die Jünger wurden eingeladen, sie wurden auch gesandt von Jesus zu einer Ernte, zu deren Entstehung sie gar nichts beigetragen hatten. Sie hatten wohl im Ort nichts von Jesus erzählt, das habe ich eben schon kurz erwähnt, wollten möglichst schnell nach Galiläa, aber auch mit ihnen, auch mit den Jüngern hatte Gott und Jesus etwas anderes im Blick. Und vielleicht hat Jesus hier auch schon an Apostelgeschichte 8 gedacht, an das, was sich später in Samarien zutragen würde, wenn dort ein Philippus hinkommt und den Menschen das Evangelium erklärt und auch dort wieder Menschen zum Glauben kommen. Also nicht nur in den Ortschaften um Samaria, der damaligen Hauptstadt von Samarien herum, sondern eben auch dort selbst. Jesus sah weiter, er sah eine weitere geistliche Ernte in Samaria, aber die unter anderem mit dieser einen Frau begonnen hatte. Durch die Saat seines Todes und seiner Auferstehung, das würde zwar erst noch kommen, aber hier waren schon die ersten Vorboten sichtbar, wo Menschen ihr Leben ihm als Messias anvertrauten. Ich möchte noch den einen oder anderen unter uns ansprechen, der vielleicht Folgendes erlebt. Du arbeitest vielleicht auch in einem geistlichen Erntefeld. Du betest für geliebte Menschen, vielleicht für die eigenen Kinder, den eigenen Ehepartner. Du hast zeugnishaft immer wieder neu von deinen Erfahrungen mit Jesus erzählt. Und du hast den Eindruck, dieser Herzensboden, der bleibt hart. Da tut sich überhaupt nichts. Du betest und nutzt die Gelegenheiten, die sich ergeben, auch etwas mit Worten weiterzugeben, aber nichts. Das erleben auch viele Missionare. Wir hören ja manchmal von ganz besonderen Erweckungen in was weiß ich für welchen Regionen der Welt, wo viele Menschen zum Glauben kommen, aber es gibt eben auch das andere, wo Missionare jahrzehntelang, 30, 40 Jahre treu ihren Dienst getan haben, gestorben sind, nichts, keine Frucht gesehen haben. Aber danach kamen die Nächsten. Und sie durften plötzlich ernten, was sie gar nicht gesät haben. Da haben andere viel Kraft und Schweiß und Arbeit und Gebet investiert. Und plötzlich irgendwann, nachdem die gesät haben, schon längst nicht mehr da sind, geht die Saat auf. Ich möchte dir Mut machen, lass dich dadurch nicht entmutigen. Gott hat versprochen, sein Wort kommt nicht leer zurück. Vielleicht wirst du bei der einen oder anderen Person das nicht mehr erleben. Aber vielleicht hat jemand anders das Vorrecht, diese Frucht aufgehen zu sehen. Und dann ein letztes, eine einzigartige Beziehung. Auch wenn wir von geistlicher Ernte sprechen und dabei natürlich euch sieben getaufte Geschwister im Blick haben, oder vielleicht die Menschenmenge, die aus Sychar zu Jesus hinauskam, so zählt bei Jesus jeder Einzelne. Weil es nämlich Jesus um eine persönliche Beziehung geht. Jesus macht keine Strichliste, oh, schon wieder jemand und schon wieder jemand und schon wieder jemand. Ihm geht es um den Einzelnen. Wir Menschen sind Beziehungswesen. Jeder von uns, auch wenn du vielleicht sehr zurückgezogen lebst. Wir sind von Gott her auf Beziehung und Gemeinschaft angelegt, erschaffen. Und jeder von uns, da bin ich ziemlich sicher, jeder von uns, der hier im Raum ist, lebt in Beziehungen zu anderen Menschen. Das können Geschäftskontakte sein. Arbeitskollegen, die Nachbarschaft, der Sportverein, die bei den Kindern, die Kinder im Kindergarten, in der Schule. Es geht gar nicht ohne Beziehungen. Wir sind so gestrickt, wir ticken so. Auch wenn wir natürlich da unterschiedlich sind. Die einen sind introvertierter, ziehen sich vielleicht mehr zurück, brauchen nicht so viel Beziehungen. Und trotzdem sind auch diese Menschen auf Beziehung angelegt. Die Ehebeziehung, Freundschaften, anderes mehr. Aber die aller wichtigste Beziehung, auf die es ankommt und die nicht fehlen sollte in deinem Leben, ist die Beziehung zu diesem Jesus. Weshalb? Lasst uns nochmal in den Text schauen. Bereits das Zeugnis der Frau hatte ja viele in diesem Ort bewegt, ihr Vertrauen auf diesen Jesus zu setzen. Es heißt nämlich, auf ihr Wort hin glaubten sie an Jesus, weil die Frau also von ihm erzählt hat und von dem, was sie erfahren hat. Sie berief sich dabei nicht auf eine theologische Aussage oder Meinung, sondern auf eine dynamische, den Menschen verwandelnde Kraft Gottes, die sie erfahren hat. Und dann luden ihn die Menschen, als sie rausgekommen waren, mit seinen Jüngern ein, noch bei ihnen zu bleiben. 2 Tage. In dieser kurzen Zeit lernten diese Menschen nun Jesus und seine Botschaft besser kennen. Es kam also zu einer wachsenden Erkenntnis. Und es kamen noch mehr Menschen zum lebendigen Glauben an ihn. Die Ernte wuchs. Und dann kommt ein ganz interessantes Bekenntnis am Schluss unseres Textes in Vers 42. Da heißt es nämlich dann, wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, wir sind überzeugt, dass er wirklich wer ist? Der Retter der Welt. Das als Bekenntnis aus einem samaritanischen Mund zu hören, war zu der Zeit eine große Sensation. Sie haben nicht gesagt, wir glauben jetzt, dass Jesus der Retter der Juden ist. Und sie haben es auch nicht auf ihr Samaritersein begrenzt. Wir glauben jetzt, dass Jesus der Retter der Juden und der Samariter ist. Nein, er ist der Retter der Welt. Und diesen Retter haben wir alle so dringend nötig. Diese Menschen erkannten in dieser kurzen, aber von Gott erfüllten Zeit, dass sie verlorene Sünder waren, die einen Retter brauchen. Und hier war er, der Heiland nicht nur der Juden, sondern der Heiland der ganzen Welt. Und ich möchte dich am Ende dieser Predigt fragen, wie sieht es in deinem Leben in Bezug auf diese einzigartige Beziehung aus? Jesus lädt dich ein, ihm heute zu begegnen. Er kennt dein Herz genauso, wie er das Herz dieser Frau an diesem Brunnen kannte. Dein Leben ist vor ihm aufgeschlagen wie ein Buch. Du kannst vor deinen Mitmenschen, selbst vor deinem Ehepartner, kannst du das ein oder andere versuchen, geschickt zu verbergen. Vor deinen Freunden, Arbeitskollegen. Vielleicht, weil du den Eindruck hast, die hören eh nicht zu. Denen ist mein Bedürfnis, meine Sehnsucht sowieso egal. Jesus nicht. Er ist gekommen, um auch deinen Lebensdurst, deinen Lebenshunger zu stillen. Er ist gekommen, weil er gerade dich, der du verloren bist durch deine Schuld, die dich von Gott trennt, um dich zu retten und dir Vergebung deiner Schuld anzubieten. Er hat alles dafür bezahlt. Am Kreuz hat er für deine und meine Schuld bezahlt. Und das wollen wir als Chor noch einmal mit einem Lied unterstreichen, was wir besonders für euch Täuflinge jetzt singen werden, aber alle anderen müssen nicht die Ohren zuhalten. Das Lied ist auch für alle Ohren bestimmt, aber natürlich haben wir uns besonders heute auf unsere Täuflinge vorbereitet. Gott segne euch.